die geologische Perspektive auf unserem Planeten. Das finde ich immer cool. Und das kann man an vielen Orten. Das kann man, wenn man in Grönland sitzt und aufs Inlandeis schaut. Das kann man, wenn man in den Alpen unterwegs ist und sich die Kalkalpen anguckt und sich vorstellt, dass die Kalkalpen alle aus winzig kleinen Meereslebewesen entstanden sind. Das kann man aber auch an der Elbe, so wie wir damals, wenn man sich vorstellt, dass noch vor 18.000 Jahren das hier alles Tundra war. Finde ich immer, ist so schön. Du reist nach Spitzbergen und du kannst den Menschen immer sagen, ey, wir reisen hier in unsere eigene Vergangenheit, weil vor gerade mal 18.000 Jahren, das kann ich auf diesem Zeitstrahl gar nicht ausdrücken, das war irgendwie vor ein paar Minuten, saß bei uns in Deutschland, hier in Hamburg, genauso aus. Wir standen hier an einer riesen Eiskappe, an einem riesen Gletscher, wie auf Grönland.
Herzlich willkommen bei Frei Raus. Herzlich willkommen zu dieser Bonusfolge, die außer der Reihe am Montag erscheint. Zusätzlich zu den Folgen, die immer am Donnerstag jede Woche neu kommen. Ich bin Christo Förster und ich nehme euch heute mal mit in ein außergewöhnliches Gespräch. Außergewöhnlich deshalb, vor allem, weil es gar nicht so richtig geplant war. Das ist auch der Grund, warum ich es hier heute als Bonusfolge veröffentliche. Vor einigen Wochen stand auf einmal ein Typ mit einem großen Rucksack und dicken Wanderstiefeln in der Tür meines kleinen Podcast-Studios in Hamburg. Und ich dachte, Mensch, den kennst du doch. Dr. André Baumeister, ein alter Bekannter des Freiraus-Podcasts, der in der Vergangenheit schon des Öfteren zu Gast war, aber noch nie im Studio vorbeigeguckt hatte. Ich habe mich natürlich sehr über diesen Besuch gefreut. Wir haben uns ein bisschen ausgetauscht über das, was André aktuell gerade macht. Und ich habe gleich die Gelegenheit beim Schopfe gepackt, das Mikrofon bzw. zwei Mikrofone anzuschalten, damit ihr bei diesem Gespräch dabei sein könnt und mehr über die Alpen erfahren könnt, mehr über die Art und Weise, wie André in den Alpen unterwegs ist, auch mit seinen Kunden in den Alpen unterwegs ist. Denn André ist der Gründer einer kleinen Reisemanufaktur, Fram Science and Travel heißt die, von der ich auch ein großer Fan bin, weil ich eben weiß, mit welcher Haltung André den Menschen dort die Natur, die Kulturräume, die Landschaftsräume näher bringt. Wir sprechen aber auch über die Zukunft beziehungsweise die junge, in Anführungszeichen, Generation. Das hat jetzt nichts zu tun mit der letzten Generation, wobei im entferntesten Sinne vielleicht dann doch auch, denn es geht um den Gedanken der Nachhaltigkeit, es geht um Natur- und Umweltschutz, es geht um die Sicht junger Menschen auf die Natur und um die Frage, welche Rolle das Abenteuer dabei spielt. Aber ich will hier gar nicht zu viel vorwegnehmen. Lasst uns gleich reingehen in die Folge, nachdem wir noch einmal kurz durchgeatmet haben. Diese Folge wird präsentiert vom Alpin Magazin, dem Magazin für die Berge. Da draußen wird es jetzt so langsam ein bisschen kälter. Der Herbst ist da, der Winter im Anmarsch und teilweise in den Höhenlagen, da ist schon Winter, da ist schon richtig Schnee gefallen. Und wer jetzt in die Berge möchte, sollte sich vorab gut informieren, wie die Situation vor Ort ist. Und das ist wunderbar möglich auf alpin.de. Alpin ist nämlich nicht nur ein Printmagazin, sondern auch ein digitales Magazin mit unglaublich hilfreichen Informationen, die wir da finden, ganz viel Wissen, aber auch Inspiration. Zum Beispiel was Skitouren oder das Schneeschuhwandern betrifft, aber auch Ausrüstung, denn ihr findet eine ganze Menge Tests, hunderte von Tests bei Alpin. Und das neue Angebot Alpin Plus ermöglicht euch Zugriff auf alle Printausgaben der vergangenen 5 Jahre und hunderte von Ausrüstungstests. Außerdem exklusiven Zugang zu Aktionen der Redaktion, zu Gebietsporträts und. Alpin Plus könnt ihr testen für 99 Cent. 99 Cent für 4 Wochen Alpin Plus Zugang. Das ist ein richtig gutes Angebot, wie ich finde. Und alle Informationen dazu, die findet ihr unter alpin.de/alpinplus-frei raus. Nochmal alpin.de/alpinplus zusammengeschrieben minus frei raus zusammengeschrieben. Den Link gibt's aber auch nochmal in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. André, herzlich willkommen bei frei raus.
Ja, vielen Dank. Wir haben ja schon einige Male miteinander gesprochen. Zum letzten Mal, glaube ich, an der Elbe.
An der Elbe, als ich mit dem Stand-Up-Paddleboard unterwegs war und wir uns abgepasst haben. Irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern war es, glaube ich.
Es war auf jeden Fall eine Ecke von Deutschland, die ich so noch nie gesehen habe.
Ja, ich weiß das ganz genau noch, wo wir saßen, wo ich dann geschlafen habe, wo meine Hängematte hing, an welchem Baum. Und da waren abends noch Angler sehr lange. Ja, und da haben wir gesprochen. Wir haben, du hast schon gesagt, oft schon gesprochen über so deinen Ansatz auch, des draußen unterwegs Seins, deinen wissenschaftlichen Hintergrund ja auch, ne, den du hast, den du auch einbringst in dein Reiseunternehmen, darf ich Kleines sagen?
Ja, es ist Kleine, lege ich ja auch Wert drauf, das ist auch gut, ja.
Was du hast, wo du eben diese Idee der wissenschaftlichen Exkursion verbindest auch mit dem draußen Erleben, wo du Menschen, die keinen explizit wissenschaftlichen Hintergrund haben, eben ja auch diese Perspektive aufzeigst. Ne? Wie funktioniert unser Planet? Wie funktionieren aber auch Kulturräume? Das finde ich immer ganz interessant. Da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass es nicht nur um die Natur geht, sondern auch darum, wie entwickelt sich die Natur in Abhängigkeit von dem Menschen? Ja, welchen Einfluss haben wir?
Und wie entwickelt sich der Mensch in Abhängigkeit zur Natur?
Ja. Ich auch. Ja. Ja. Vielleicht können wir auch das nochmal aufgreifen, wie das zum Beispiel auch, wir haben auch über den Alpenraum mal gesprochen. Du bist jetzt hier gerade mit deinem Rucksack rein spaziert, an dem auch draußen die Trekkingstöcke dranhängen. Ich habe dich gefragt, Mensch, wo geht's denn hin? Du hast gesagt, es geht jetzt in die Alpen. Mhm. Ja, also du brichst jetzt auf, wieder auf eine Alpenüberquerung. Lass es doch so vielleicht mal einsteigen. Und es ist keine Überquerung der Alpen.
Doch, das wäre jetzt eine Alpenüberquerung. Ja. Das ist jetzt tatsächlich eine Tour von Fram, also von meinem Unternehmen. Ich nenne es immer ganz gerne eine kleine Exkursions- und Expeditionsmanufaktur. Da machen wir jetzt gleich eine Tour, mit der tatsächlich, oder morgen startet es eigentlich, mit der diese ganze Fram-Idee mal angefangen hat. Und das ist diese Alpenüberquerung.
Aber auch jetzt keine Alpenüberquerung auf dem E5 in 6 Tagen von Oberstdorf nach Meran, ne, die ja viele machen, was ja auch völlig fein und legitim ist.
Eine wunderschöne Route.
Aber du hast ja eben da nochmal ein bisschen anderen Ansatz. Ne? Es ist eine andere Route und es ist auch ein anderer Fokus dann auf dieser Alpenüberquerung.
Denke ich, ja. Also ich bin selber früher diesen E5 schon häufiger gegangen, auch auf meiner ersten studentischen Exkursion, weil ursprünglich habe ich halt an der Uni gearbeitet und habe da halt Exkursionen mit Studierenden gemacht und dann sind wir den Weg auch gelaufen und es ist wunderschön nach wie vor. Es ist halt einfach nur voll geworden. Also ich möchte auch gar nicht, das hört man ja immer wieder in so Gesprächen, dass Leute so über diesen E5 ablästern. Es ist ein wunderschöner Weg, es sind tolle Hütten, es ist ein tolles Erlebnis. Mir ist es zu voll und deswegen, weil ich immer jemand war, der gerne mit Karten gearbeitet hat, da habe ich oder mit Satellitenbildern oder Google Maps habe ich lange über diesen Karten gebrütet und irgendwie so meine eigene Route entwickelt, die natürlich auch meinen Ansprüchen an Wissensvermittlung gerecht wird, weil das kommt halt auch noch dazu. Also es ist nicht diese Standard-Alpenüberquerung. Wir laufen über die Alpen, ja, das ist richtig, von Deutschland nach Österreich, also durchs Karwendelgebirge und dann durch die Stubaier und Ötztaler Alpen. Aber ja, ich erzähle da natürlich auch relativ viel, in Anführungszeichen. Also das muss ich dann auch mal wieder sagen, man muss sich das jetzt nicht so vorstellen, als hätte man da irgendwie so einen freakigen Wissenschaftler dabei, der die ganze Zeit nur von morgens bis abends die Leute volltextet über alles, was er sieht. Mir geht es bei diesem Konzept auch ganz klar um Erfahrungen und darum, die Natur zu erleben. Aber man erlebt sie anders, sieht sie anders und fühlt sie anders, wenn man auch was darüber weiß. Und das sind oft nur kleine Informationen, die da irgendwie wichtig sind. Und ja, das spielt bei mir eine Rolle. Jede Exkursion hat immer so eine Geschichte.
Welche Geschichte beginnt morgen? Welche erzählst du?
Ja, man sieht es vielleicht, wenn man sich mal unser Portfolio anguckt. Ich habe all den Reisen immer Namen gegeben, die sich oft auf Lebensräume beziehen. Die nächste Tour, die danach startet, die ich selber nicht begleite, ist The Forest. Da geht es halt um in Rumänien um die letzten großen Urwälder in Europa. Es geht halt so um das Ökosystem Wald. So einen regionalen oder thematischen Schwerpunkt habe ich in den Alpen tatsächlich nicht. Was ich in den Alpen halt mache, ist, dass ich eher die Alpen, also das Gebirge selber halt hervorhebe in seiner Besonderheit. Für mich einfach ein wunderschöner Natur, aber auch Kulturraum, so der Inbegriff Europas auch, ne? Also ich finde es total schön, von Deutschland nach Österreich und dann nach Italien, sprich Südtirol, weiterzulaufen und diese räumliche, naturräumliche, aber auch kulturelle Veränderungen irgendwie wahrzunehmen und die auch zu genießen. Ich habe immer so ein bisschen den Ansatz, dass ich halt versuche, die Geschichte einer Region chronologisch zu erzählen. Dabei anfangen mit der geologischen Entstehung, der Landschaftsentwicklung, sprich wir haben dann, nachdem die Alpen sich über den Meeresspiegel emporgehoben haben, die Gletscher die Landschaft verändert, Klimageschichte, daraus resultiert natürlich auch die Vegetationsgeschichte, so die Biosphäre entwickelt sich und dann kam halt irgendwann der Mensch dazu. Und diese Geschichte kann man halt in den Alpen wunderbar weitererzählen, weil es glaube ich nur wenige Räume gibt, wo der Mensch trotz der Tatsache, dass wir es als intakte, schöne Natur wahrnehmen, ja doch letztendlich fast überall seine Spuren hinterlassen hat. Das ist ja bis auf die Gipfelbereiche ein Kulturraum, wo der Mensch gerodet hat, wo der Mensch ja alleine im Durchschnitt im gesamten Alpenraum, das ist ein Durchschnittswert, hat der Mensch die Baumgrenze um 200 Meter nach unten abgesenkt, um mehr Weidefläche zu schaffen. Und diese Spuren dieser Jahrhunderte, teilweise Jahrtausende alten Siedlungsgeschichte sieht man halt überall. Und ja, auch ein wunderbares Beispiel dafür, wie Mensch und Klima und Mensch und Natur miteinander interagieren. Aber ich finde auch immer wieder ein ganz tolles Beispiel, wenn man in die Zukunft blickt. Wir haben gerade über die Schweiz geredet, als wir uns getroffen haben. Wir haben natürlich hier vor dem Gespräch auch schon ein bisschen privat gequatscht. Und ich hatte in der Schweiz mal so ein Erlebnis, wo ich dann so einen Almabtrieb gesehen habe. Und so ein Almabtrieb ist ja so ein bisschen, wird ja so oft als Folklore abgetan, ne? Also ein Blick in die Vergangenheit, hier versucht man noch irgendwas Vergangenes am Leben zu erhalten. Weil ich mich halt viel mit Almwirtschaft und so beschäftigt habe, ist mir in dem Moment aber auch klar geworden, hey, irgendwie ist es ganz schön arrogant, das so als was Altertümliches, Angestaubtes irgendwie abzutun, weil letztendlich ist es auch irgendwie, denkt man sich jetzt mal den ganzen Schmuck und die Kuhglocken weg, auch einen Blick in eine mögliche Zukunft. Denn das ist so das, was ich in den Alpen den Menschen immer gerne mitgebe. Das, was wir denken, oder das, wovon wir denken, wir hätten es in den letzten 20 Jahren erfunden, den Begriff der Nachhaltigkeit, das wird da ja schon seit Jahrhunderten, wie überall in der Natur, traditionell ja gelebt, ne?
Auch wenn nicht immer ein Siegel drauf ist, ne?
Es ist halt kein Siegel drauf, ne? Aber nachhaltige Landnutzung ist die Voraussetzung dafür, in den Alpen überhaupt Almwirtschaft betreiben zu können. Und darüber hinaus noch, ne, also Kulturland, wenn wir dann auf so einer schönen Alm unterwegs sind, was die Menschen auch oft nicht wissen, hat der Mensch halt gerodet, hat Vieh auf die Alm gelassen, hat die Landschaft diversifiziert. Dann hast du hier mal ein paar Steinhaufen und da hast du eine Mähwiese und da hast du eine Weidewiese. Aber hat eben durch diese landschaftliche Vielfalt, die er geschaffen hat, die Biodiversität enormst erhöht. Also die Artenvielfalt, so wie sie in den Alpen existiert, ist das Resultat menschlichen Wirtschaftens.
Und das heißt, es ist nicht alles schlecht, was der Mensch gemacht hat. Kann man das so pauschal sagen?
Ich würde das tatsächlich so pauschal sagen. Auf jeden Fall muss man sich natürlich die einzelnen Beispiele angucken. Ne? Also in den Alpen hat der Mensch.
Pauschal ist dann der falsche Begriff, ja. Aber kann man durchaus, ja. Durchaus ist es so, dass es da Dinge gibt. Also, du sagst, ist jetzt nicht so, der Mensch muss weg. Der Mensch hat nur Schlechtes gebracht, sondern der hat durchaus auch da eine Rolle, die nicht nur negativ ist.
Ja, also definitiv. Also auch was Landnutzung betrifft. Man denkt immer, Landnutzung ist generell irgendwie was Schlechtes und was Negatives, aber die Schaffung dieser traditionellen Kulturlandschaften, die wir auch in Deutschland seit dem Mittelalter hier eigentlich überall beobachten konnten, die ja erst durch die industrielle Landwirtschaft verdrängt wurden, größtenteils, ist ja eine Aufwertung der Landschaft mit Blick auf Kultur, Biodiversität vor allem, also Artenvielfalt, ne, ist immer so ein ganz wichtiges Stichwort. Wenn wir uns vorstellen, ein Wald ist generell alten, artenarm, der Großteil von Deutschland und auch der Großteil der Alpen wäre, wenn es den Menschen nicht geben würde, bewaldet. Ne? Ist zwar schön, so zurück zur Natur, würde aber ganz klar bedeuten, zurück zum Wald, zurück zu den großen Räubern. Ne? Das ist ja auch ein ganz großes Thema in den Alpen gerade im Moment. Insbesondere das Thema Wolf, Bär nur so sekundär. Aber dass der Mensch durch die Schaffung dieser Kulturräume im Prinzip erstmal Raum geschaffen hat für diese Biodiversität, für viele Arten, die es sonst in dieser Form so nicht geben würde, das vergessen wir oft. Und insofern, finde ich, steckt da ganz viel Potenzial auch für zukünftige Entwicklungen drin. Also da gibt es ganz viele Beispiele. Also ich meine, wenn man bedenkt, wir haben diese Räume alle wirklich über Jahrhunderte oder teilweise eben Jahrtausende genutzt. Das hat funktioniert, nachhaltig genutzt. Erst durch diese Veränderung in der Landwirtschaft in den letzten 30, 40 Jahren haben wir eben angefangen, diesen vielfältigen Kultur- und Naturraum nach und nach zu degradieren. Und jetzt reden wir auf einmal alle von Nachhaltigkeit, als wäre das irgendwie so was Neues. Ne? Oftmals reicht es, wenn wir auch den Blick in die Vergangenheit richten.
Man guckt ja oft dann auf so Urvölker und Indigene, wenn man sagt, so der Umgang mit der Natur, ja, das Verhältnis vom Menschen zur Natur und so weiter. Aber das, was du jetzt gerade sagst, das bedeutet ja, hey, wir müssen gar nicht so weit zurückgucken. Ja? Also wir haben durchaus auch in unserer Kulturgeschichte da Beispiele, auch direkt hier vor Ort, nicht irgendwo im Dschungel von Papua-Neuguinea, wo es doch ganz okay eigentlich lief. Ne?
Definitiv.
Ja. Du hast schon gesagt, das ist dann unter anderem ein Thema, sicherlich auch ein Aha-Moment für viele, die dann mit dir unterwegs sind. Gibt es so andere Aha-Momente, Aha-Themen, wo du sagst, ah, das ist was, das haben dann viele doch gar nicht so auf dem Zettel, vielleicht so drauf zu gucken oder das war ihnen noch nicht so bewusst.
Einige, also ich meine, ich komme ja so aus dem geowissenschaftlichen Bereich und habe mich halt viel mit Geologie, Landschaftsentwicklung beschäftigt und bewegt mich ja somit auch sehr häufig in zeitlich anderen Sphären. Ich meine, unsere Erde ist 4,6 Milliarden Jahre alt und wir schmeißen ja dann als Geowissenschaftler, Geografen, Geologen immer mit solchen Zahlen um uns. Ne? Wenn wir dann irgendwie sagen, keine Ahnung, die Dinosaurier sind vor 65 Millionen Jahren ausgestorben. Das war quasi gerade erst gestern. Dann werde ich immer ganz komisch angeguckt. Was natürlich damit zu tun hat, dass wir solche Zeiträume gar nicht einordnen können als Menschen, auch ich nicht. Keine Ahnung, dann redet man irgendwie vom Karbon, vom Devon, von diesen ganzen Erdzeitaltern, vor 400 Millionen Jahren, vor 1,5 Millionen Jahren, Milliarden Jahren. Also wir hatten jetzt Gesteine in der Hand auf Grönland, in Ostgrönland, wo wir jetzt unterwegs waren, die waren 2,8 Milliarden Jahre alt. Aber man kann das gar nicht einordnen, weil wir natürlich immer als Menschen auch so eigene Menschenleben als Verhältnis nehmen. Und dann habe ich irgendwann zum Beispiel mal angefangen und habe so die gesamte Erdgeschichte mal auf einen Zeitstrahl aufgetragen. In Lehrbüchern sieht man das oft auf einer Uhr, also in einem Kreis. Ich finde, ein Strahl ist besser zu verstehen und habe dann diese 4,6 Milliarden durch 365 geteilt. Und dann nehme ich immer ganz gerne so ein Sonnenjahr. Sag mal, jetzt stellt euch mal vor, so, wir haben jetzt gerade Silvester, die Erde ist am 1. Januar entstanden, wir gucken jetzt zurück auf 4,6 Milliarden Jahre Erdgeschichte, Schrägstrich 365 Tage. Und der große Vorteil ist halt der, dass man dann den einzelnen Ereignissen Daten zuordnen kann. Und dann kann man zum Beispiel sagen, die Dinosaurier sind am 27. Dezember ausgestorben. Na, und schon hast du ein anderes Verhältnis. Ja, mit dem Aussterben der Dinosaurier begann ja auch so ein neues Erdzeitalter und vor 55 Millionen Jahren war es, ich glaube, global gesehen noch 14 Grad wärmer als heute im Durchschnitt. Und erst da begann so das heutige Klima sich zu entwickeln. Und das mache ich immer sehr gerne, insbesondere in der Diskussion im Zusammenhang mit dem Klimawandel über klimatische Entwicklungen zu sprechen, über Zeitfenster zu sprechen, die uns als Menschen zur Verfügung stehen, um darauf hinzuweisen, dass wir nicht nur einen Lebensraum haben auf diesem Planeten, sondern auch nur eine begrenzte Zeit, dass sich hier auch ein klimatisches Zeitfenster geöffnet hat für uns als Menschen, sich zu entfalten. Und dass wir dieses kleine Zeitfenster und nicht nur diesen Raum gefälligst mit etwas mehr Respekt behandeln sollten. Dazu lade ich halt immer ganz gerne ein auf so Touren zu so Gedankenspielen, auch einfach mal sich selber mal in ein anderes Licht zu rücken, so weg von diesem anthropozentrischen hin. Noam Chomsky ist ja eine ganz berühmte Persönlichkeit, der hat immer von The Alien Perspective gesprochen in seinen Büchern, so nach dem Motto so, jetzt stellt euch mal vor, ihr seid Aliens und guckt euch diesen Schwachsinn an, der hier unten auf der Erde läuft, und ich nehme ganz gerne immer noch, oder ich nenne das The Geological Perspective, also die geologische Perspektive auf unserem Planeten. Das finde ich immer cool. Und das kann man an vielen Orten. Das kann man, wenn man in Grönland sitzt und aufs Inlandeis schaut. Das kann man, wenn man in den Alpen unterwegs ist und sich die Kalkalpen anguckt und sich vorstellt, dass die Kalkalpen alle aus winzig kleinen Meereslebewesen entstanden sind. Das kann man aber auch an der Elbe, so wie wir damals, wenn man sich vorstellt, ne, dass noch vor 18.000 Jahren das hier alles Tundra war. Finde ich immer, ist so schön, du reist nach Spitzbergen und du kannst den Menschen immer sagen, ey, wir reisen hier in unsere eigene Vergangenheit, weil vor gerade mal 18.000 Jahren, das kann ich auf diesem Zeitstrahl gar nicht ausdrücken, das war irgendwie vor ein paar Minuten, sah es bei uns in Deutschland, hier in Hamburg, genauso aus. Wir standen hier an einer riesen Eiskappe, an einem riesen Gletscher, wie auf Grönland. Man hätte auf einer geschlossenen Eisdecke bis nach Nordskandinavien laufen können. Und das gerade mal vor 18.000 Jahren. Das ist verrückt, sich das vorzustellen. Und jetzt drehen wir uns hier um und gucken auf die Hamburger Innenstadt.
Es wird immer wärmer.
Ja, genau.
Naja, weil es ist ja genau der Punkt, wie du gerade gesagt hast, das kann ich ja auf dem Zeitstrahl gar nicht zeigen, dieser Transfer oder der Schritt aus der Theorie dann auch in das Erleben rein, ne, das Erfahren. Das ist ja der Grund, warum du das machst, was du machst und Menschen da mit rausnimmst, damit es einfach erfahren und erlebt wird und nicht nur irgendwo auf einem Zeitstrahl steht. So schön das ist, um das natürlich anschaulich zu machen, aber eben diese Kombination ist es ja, dieses das dann auch sehen. Hast du das Gefühl, und damit will ich so ein bisschen überleiten dazu, dass du ja auch ganz viel mit jungen Menschen mittlerweile unterwegs bist, dass denen das besonders fehlt, den jungen Menschen? Oder würdest du eigentlich sagen, nee, das tut uns allen ganz gut?
Ja, ich habe das Gefühl, dass das wichtig ist, insbesondere für junge Menschen. Weil ich glaube, also es tut jedem gut. Es tut mir gut, es tut dir gut und den Menschen, die mit uns unterwegs sind. Das definitiv. Aber ich glaube, wenn ich mir jetzt mal so die Menschen angucke, die, mit denen ich jetzt diese Woche unterwegs bin, also jetzt in der kommenden Woche, die sind alle so Mitte 30, Mitte 40 in diesem Fall. Die wissen das, dass ihnen das gut tut. Und die entscheiden sich bewusst für so eine Reise, weil sie wissen, dass es ihnen körperlich, dass es ihnen psychisch gut tut und dass sie sich da auf was Besonderes einlassen. Die können das irgendwie vorhersehen. Und ich habe schon den Eindruck, dass dieses Wissen darüber, wie viel Kraft noch in der Natur steckt und wie spannend das eigentlich alles ist, was da draußen steckt, zu finden ist, dass das Wissen darüber jungen Leuten oft fehlt. Jetzt ist es natürlich total interessant, die Diskussion hatte ich letztens mit Lehrern und Lehrerinnen, mit denen ich halt zusammenarbeite, die dann halt auch mal so, da haben wir so gemeinsam festgestellt, wir sitzen jetzt hier und reden die ganze Zeit über junge Menschen, müssen aber auch ganz klar sagen, wir sind nicht mehr jung, je nach Perspektive natürlich. Ne?
Nicht mehr so jung.
Nicht mehr so jung. Deswegen muss ich auch sagen, alles, was ich halt jetzt sage, sage ich aus meiner Erfahrung heraus und ich möchte das nicht einfach so für selbstverständlich nehmen und das so sagen und in dem Fall davon ausgehen, dass es auch richtig ist. Ne? Ich stelle das immer so als Frage in den Raum, aber das sind schon meine Erfahrungen. Also ich meine, immerhin haben wir beide Kinder. Ich habe 3 in diesem Fall. Die Älteste ist jetzt 12 und ich kriege schon sehr bewusst mit, was mit jungen Menschen gerade im Moment passiert. Und auch, glaube ich, eine weitere Stolperfalle von Menschen in unserem Alter ist ja, dass wir unsere eigene Jugend, unsere eigene Kindheit, unsere eigenen Erfahrungen immer so, ja,
als Referenz dann auch nehmen.
Als Referenz nehmen und hochloben und immer sagen, früher war alles besser, möchte ich auch an dieser Stelle nicht sagen. Also für alle.
Man muss ja auch sagen, dass also dieses Bewusstsein dafür, dass gehandelt werden muss, ja, dass ein nachhaltiges Leben sinnvoll ist, dass wir was für unseren Planeten tun müssen, dass wir lange uns nicht so doll verhalten haben in dieser Hinsicht. Das ist ja, glaube ich, in der heutigen jungen Generation viel größer, als es bei uns war.
Deutlich.
Ja. Ja. Aber die Frage ist dann, ist dieser, also ich glaube, wir, ist, wenn wir jetzt mal von wir, also uns, wenn ich davon sprechen darf, unsere Generation und natürlich auch noch älteren Generationen, hatten auf der anderen Seite viel mehr praktischen Kontakt zur Natur. Aber ich glaube, dieses Bewusstsein viel weniger. Und da mal drauf zu gucken. Also ist das tatsächlich auch deine Beobachtung, das vielleicht als erstes, dass das so ist und welche Herausforderungen das vielleicht so kreiert?
Ja, so habe ich es noch nicht betrachtet, aber es ist jetzt, wo du das so schilderst, definitiv so. Also die Sensibilität für umweltrelevante Themen, Nachhaltigkeit, Klimawandel und, die ist definitiv da. Und die ist auch größer, deutlich größer als, glaube ich, in unserer Generation. Also wenn ich, also man muss es ja mal zugeben, wir haben unsere Jugend in den 90ern verbracht, da war das alles kein Thema. Klar war es irgendwie, hat man sich gedacht, also ich habe mich schon so für Umweltschutz interessiert, das auf jeden Fall, aber auf einem ganz anderen Niveau. Und es war nicht so, glaube ich, nicht so relevant wie jetzt im Moment und auch nicht so präsent. Und da sehe ich natürlich auch wiederum ein großes Problem. Nicht, dass das falsch ist, dass viel über solche Themen gesprochen wird, ganz im Gegenteil, aber so Worte wie Klimawandel, Ökokatastrophe sind ja omnipräsent, ob in den sozialen Medien, ob in den Nachrichten, ob auch irgendwie in der Schule. Damit sind ja die jungen Leute heute irgendwie die ganze Zeit dauerhaft konfrontiert. Das schafft natürlich auf der einen Seite eine Sensibilität, die auch wichtig und die auch notwendig ist. Auf der anderen Seite schafft es auch Angst. Das sehe ich so ein bisschen als das Problem, weil Angst lähmt. Und das beobachte ich in letzter Zeit immer häufiger. Weil ich meine, überleg mal, was war in den 90ern Thema? So Wachstum. Man fand Amerika cool, ne? Und irgendwie wurde uns halt vorgelebt, so ihr geht halt in die Schule, dann macht ihr eine gute Ausbildung und dann verdient ihr Geld und habt irgendwann ein Haus und alles ist cool. Und das für die nächsten Jahrzehnte. Und das wird ja gerade im Moment dieser Generation schon massiv genommen. Es existieren halt wenig Utopien, es existieren halt wenig Geschichten von einem anderen, von einem möglicherweise auch besseren Leben. Es alles wird immer nur schlechter. Und das macht mich ja schon wahnsinnig.
Ja. Angst, wenn wir auf Angst diesen Begriff gucken, ich will überhaupt nicht sagen, dass Mut das Gegenteil davon wäre, weil ich immer sage, Mut bedeutet nicht, keine Angst zu haben, sondern dass was anderes wichtiger ist als die Angst. Aber das ist ja schon was manche dann gegenüberstellen, sage ich mal, Angst und Mut. Brauchen wir mehr Mut? Ja, Mut wofür überhaupt, ne? Also was zu tun? Vielleicht tatsächlich doch auch, und dann sind wir wieder bei dem, was du tust, rauszugehen und da unsere Erfahrung zu machen, auch ins Abenteuer vielleicht mal zu gehen, was für mich bedeutet, irgendwo hinzugehen, wo ich noch nicht weiß, was passiert, was ich nicht kenne, also in diese Ungewissheit rein. Und das ist ja auch, die Zukunft ist ja letztlich auch immer ungewiss. Ich glaube, dass das eine unfassbar wichtige Fähigkeit ist, in die Ungewissheit zuversichtlich zu gehen. Das ist jetzt einfach gesagt, ja, aber zuversichtlich auch in der Hinsicht, dass ich denke, ich mit dem, was ich kann, der oder die ich bin, werde mit dem, was da auf mich wartet, irgendwie klarkommen. So, auch wenn ich jetzt noch nicht weiß, was das ist. Also ich werde es packen. Und da kommt für mich das Abenteuererleben immer rein und spielt für mich eine ganz wichtige Rolle, weil ich das irgendwie im Kleinen auch und auf anderen Ebenen einfach lernen kann. Hey, ich mit was Ungewissem, mit einer ungewissen Situation irgendwie klarzukommen. Beobachtest du das auch, wenn du auf diesen Reisen bist und gerade auch mit jungen Menschen unterwegs bist? Wie gut können die das, in diese Ungewissheit reingehen und dann Lösungen finden in so ja kleinen Situationen, für die sie vielleicht noch kein Muster parat haben, keine Musterlösung? Wie viel ist das ja schon, hey, ich mache eine Alpenüberquerung jetzt. Das können die sich ja manchmal gar nicht vorstellen, wahrscheinlich, ne? Also ich muss jetzt auch dazu sagen, ähnlich wie du, ich will mir nicht anmaßen, da reinzugucken, ne? Und zu sagen, wie geht's denen denn da so über eine Generation sprechen. Aber ich finde es schon sehr interessant und mich interessiert es, wie dein Blick darauf ist, deine Erfahrung, ja, wie die damit umgehen.
Tatsächlich muss ich ja sagen, dass ich, dass dieses Thema Reisen und Abenteuer erleben mit jungen Leuten ja jetzt auch was ist, was mich noch gar nicht so lange beschäftigt. Als wir uns das erste Mal unterhalten haben, war das zum Beispiel noch gar nicht das große Thema. Vielleicht ganz kurz diese ganze Idee mit Fram, der genannten kleinen Expeditionsmanufaktur, Erlebnisse zu schaffen, wo man auch mal thematisch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, aber trotzdem noch ein Abenteuer erleben kann, ist ja so aus meiner Arbeit an der Uni entstanden. Und ich hatte Schüler und Schülerinnen nie auf dem Schirm als potenzielle, und jetzt rede ich mal rein wirtschaftlich, als potenzielle Kunden und Kundinnen. Ich wollte auch bewusst kein Lehrer werden. Mittlerweile oder danach mit Fram habe ich eigentlich auf dem Zeitstrahl eher in die andere Richtung geblickt und wollte halt mit Leuten arbeiten, die die Uni vielleicht gerade verlassen haben, schon länger im Arbeitsleben stehen, noch keine Kinder haben, aber Schüler hatte ich nie auf dem Schirm. Und dann war es ganz, ganz interessant, dass irgendwann mal ein Lehrer saß mit seinen SchülerInnen in einem Vortrag von mir über die Arktis. Wir haben damals an der Uni Bochum, an der ich gearbeitet habe, hatten wir so ein Blue Square hieß das. Das war wie so eine Volkshochschule von der Uni in der Stadt, wo halt quasi Wissenschaftler aus allen Fachrichtungen für die Bochumer Bürgerinnen und Bürger so Vorträge gehalten haben. Und ich hatte halt eine Reihe mitgereist, hieß die. Und da ging es ganz explizit halt um Bochumer Wissenschaftler, die so irgendwo auf der Welt unterwegs waren und dann ja davon erzählt haben. Und das war total toll. Und da habe ich halt einen Vortrag gehalten über meine Tour nach Spitzbergen. Und dann kam halt dieser Lehrer mit seiner Schülergruppe und meinte halt, hey, wir wollen eine Tour mit dir machen. Das Thema Klimawandel beschäftigt uns total und wir wollen mit dir in die Arktis reisen. Fand ich super, aber auch ja quasi ein bisschen naiv, denn A, hatten die sich da keine Gedanken über die Kosten gemacht, weil selbst wenn du es ehrenamtlich machst, und so liefen meine Schülerprojekte in den ersten Jahren, ist das natürlich ein enormer Aufwand, da nach Spitzbergen zu reisen. So, und da kommst du halt nicht mit so einem üblichen, ich glaube, das Schulfahrtenbudget liegt über 350, 400 Euro, darüber dürfen die nicht gehen normalerweise. Also den Zahn musste ich den da schon mal relativ schnell ziehen. Und was man natürlich auch sagen muss immer wieder, es kann nicht die Lösung sein, dass man Menschen erst in die Arktis fliegen muss, um sie für den Klimawandel zu sensibilisieren. Ist natürlich völlig Banane, ne? Da beißt sich die Katze in den Schwanz. Weil man muss natürlich dann auch eigentlich eine nachhaltige Reise machen oder aus der Nummer sowas Großes machen, dass man, keine Ahnung, da ein Filmprojekt draus macht, wodurch man dann Schülerinnen und Schüler in Deutschland irgendwie für das Thema sensibilisiert und. Also ich will es nicht ausschließen, aber es macht halt für mich in dem Fall keinen Sinn. Und dann habe ich halt gesagt, so hey, ihr wollt was zum Thema Klimawandel lernen, ihr wollt Gletscher sehen. Das war denen, glaube ich, sehr wichtig. Auch sehen, wie sehr Gletscher sich zurückziehen. Das kann man in den Alpen sehr gut beobachten. Also lass uns in die Alpen fahren. Und das haben wir dann gemacht. Und es war eine kleine Gruppe. Im nächsten Jahr kam dann auf einmal eine andere Schule. Ja, und irgendwie habe ich halt gemerkt, es ist ein tolles Konzept. Es ist wichtig, da was zu machen. Dann kam Corona, dann kam erstmal ganz lange keine Schule. Und nach Corona kamen auf einmal wieder ganz viele Schulen, weil natürlich bilden wir in der Geografie auch LehrerInnen aus. Und die haben das dann alle irgendwie so mitgekriegt. Dann kamen ganz viele Geografie-LehrerInnen und auch BiologInnen waren dabei, die Zweitfach Biologie hatten und haben halt gesagt, so, ey, wir haben da Bock drauf, lass uns das machen. Und in dem ersten Jahr waren es dann 48 Schüler, also im ersten großen Jahr nach Corona. Und dann habe ich mir gedacht, es ist so groß jetzt, wir nennen es irgendwie so Gipfel, Klimagipfel, Summit, Alpine Climate Summit haben wir es dann genannt. Ja, ich brauchte aber ein Team, weil ich habe mir schon gedacht, irgendwie jetzt müssen wir hier die ganzen Schüler, ja, die, wir können ja nicht als eine große Gruppe durch die Alpen rennen. Wir können es zwar alle treffen, diskutieren und ich kann Vorträge halten, aber die Arbeit am Gletscher, also diese Gletscherkartierung, das war so immer das Kernthema, können wir nicht mit der großen Gruppe machen. Dafür brauchen wir Kleingruppen. Ich kann mich nicht vierteilen. Also brauchen wir halt Assistenten und Assistentinnen. Und dann habe ich halt auf Studierende zurückgegriffen, die halt in der Lehramtsausbildung waren. Und so hat sich das dann irgendwie entwickelt und es ging mir erst tatsächlich ganz klar um die Vermittlung, um jetzt nach diesem kleinen Ausflug in die Entstehungsgeschichte dieses einen Projekts, dieses ersten Projekts auch mal zu deiner Frage zurückzukommen. Es ging mir erst nur um die Vermittlung von Wissen. Das war mir wichtig. Einfach mit den Schülerinnen und Schülern über das Thema Klimawandel zu reden, auch Lösungsvorschläge zu zeigen, also auch viel über den Begriff der Nachhaltigkeit zu reden. Aber so dieses, das, was du gerade angesprochen hast, diese Themen Mut, so all die Erfahrungen auf persönlicher Ebene, hatte ich da nicht auf dem Schirm. Und dann haben wir telefoniert, habe ich dir ja gerade schon gesagt, und das war für mich auch, wir haben irgendwann mal
unser Jahresabschlussgespräch.
Ja, genau, haben wir mal telefoniert. Genau. Und da hast du deine Sichtweise, die du ja auch gerade durch die Frage schon impliziert hast, die du gestellt hast, auch einfach nochmal dargestellt und hast mir dafür nochmal die Augen geöffnet, dass ich ja durch solche Ereignisse, ohne es eigentlich schaffen zu wollen, ohne es eigentlich als Ziel zu haben, ja auch zeitgleich solche Erfahrungen schaffe. Und seitdem ist das für mich auch ein ganz fester Bestandteil dieser Reisen, der eigentlich noch viel, viel wichtiger ist, weil ja, man schafft da halt auch einfach echt Erlebnisse, die Menschen verändern. Und das in Kombination zu zeigen, dass zum Beispiel nachhaltige Landnutzung möglich ist, ist halt die eine Sache. Aber auch den Menschen Mut zu geben, sich auch zu engagieren, was zu machen, ins Ungewisse zu starten, das schafft man ja zeitgleich auch. Und ich sehe, wie sich Persönlichkeiten entwickeln. Ich sehe, wie die Rückmeldungen der Schülerinnen und Schüler sind. Ich sehe, dass diese Ereignisse, die da unglaublich bewegen.
Hast du dafür Beispiele für solche Entwicklungen beziehungsweise solche, weiß ich nicht, eine Teilnehmerin, ein Teilnehmer, Situationen, wo jemand über sich hinausgewachsen ist, dann, was du tatsächlich auch beobachten konntest?
Ja, ganz, ganz viele tatsächlich. Und so langsam sammle ich die alle und so langsam nehme ich die auch wahr. Und deswegen, vielleicht kann ich in 3-4 Jahren deine Frage besser beantworten, weil ich darauf auch mehr achte, aber ach ja, es ist halt so schön, es fängt an von, weiß nicht, wir hatten eine Berliner Schule mit dabei und da hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass die das irgendwie so toll fanden. Es war halt eine kleine Gruppe, 5 Schülerinnen und Schüler und die waren eher so ein bisschen, böse gesagt, phlegmatisch, ne? Also die haben nicht gestrahlt die ganze Zeit und dann erzählte mir aber die Lehrerin im Nachhinein, dass sie so kurz vorm Abitur mal ein Gespräch geführt haben. Ich glaube, im Biologieunterricht, wo es so um die schönsten Erlebnisse in der Schullaufbahn ging und dann saßen da, glaube ich, nur 3 von den 5 und die haben halt einstimmig gesagt, dass es halt diese Exkursion war. Gerade so diese Formulierung, ne, schönste Zeit im Leben, das habe ich dies Jahr auch schon 2-mal gelesen nach dem diesjährigen Projekt und ja, keine Ahnung, oder in diesem Jahr lag sehr viel Schnee. Und ich war auch wieder mit der Berliner Gruppe unterwegs, 12 SchülerInnen waren das und ich wollte eigentlich nicht über ein Schneefeld abfahren mit denen und dann habe ich denen aber trotzdem gezeigt, was passiert, wenn man auf so einem Schneefeld stürzt, wie man dann zum Stehen kommt, aber auf so einem ganz flachen Schneefeld, also da musste man das gar nicht machen, ich habe denen das einfach nur so gezeigt, weil ich halt dachte, ist ja auch interessanter, als wenn die mir einfach nur hinterherlaufen, ist ja auch wichtig, einfach mal so ein paar Skills zu vermitteln. Und dann sind wir über den Pass gegangen. Auf der anderen Seite des Passes war so ein 200 Meter langes, wirklich steiles Schneefeld. Der Weg ging rechts davon übers Geröll. Und ja, dann habe ich halt einfach gedacht, komm, dann zeige ich denen jetzt mal, wie man über so ein Schneefeld abfährt. Mir war auch eigentlich klar, dass man sich dabei, wenn man das zum ersten Mal macht, auch auf die Nase legt. Ja, aber die wussten ja, wie man auch anhält. Und es war so schön zu sehen, wie alle dann den Weg über Schneefeld genommen haben und auch alle irgendwann ins Rutschen gekommen sind und sich dann aber auch durch die Technik, die ich denen halt beigebracht habe, dann auch so schnell wieder zum Stehen, zum Stoppen gekommen sind. Es sind wenig Situationen, wo mir jetzt explizit dann gesagt wird, hey, das war so cool, da bin ich über meine Grenze hinausgegangen. Da sind die Lehrer und Lehrerinnen oft die direkten Ansprechpartner. Das höre ich dann schon oft. Aber das sind so Situationen, wo ich einfach weiß, also wenn ich mir vorstelle, mit 17 hätte ich so eine Erfahrung gemacht, das wäre für mich was ganz Besonderes gewesen. Und das ist auch das, was dann oft gespiegelt wird. Und man spürt die Energie, ne? Man sieht schon, wenn man dann nachher das große Abschlussgespräch hat, den Klimagipfel, wo wir uns auch über deren Ängste, über die Zukunft unterhalten. Man sieht schon, dass da viel Mut und Freude erzeugt wird. Und das ist ja halt auch einfach irgendwie das, ich meine, die Lebensrealität kann, wenn man möchte, ich sage nicht, dass sie bei jedem so aussieht, aber kann daraus bestehen, dass man online irgendwas zockt und dann hängt man ein bisschen in den sozialen Medien rum, guckt sich an, wie toll das Leben anderer Leute ist und bedauert dabei sein eigenes langweiliges Leben, ne, weil natürlich alle anderen ihr Leben auch nur kuratieren. Ne. Ja, und dann hört man die ganze Zeit nur vom Klimawandel, politischen Veränderungen und empfindet Angst. Das kann die Realität sein. Und dann schöne Erlebnisse zu schaffen und zu zeigen, hey, ein Miteinander ist was Tolles. Die Welt da draußen ist immer noch wunder, wunder, wunderschön. Dann darüber hinaus, wir können viel dazu beitragen, irgendwie, dass sie so bleibt, Mut machen. Das schafft man ja durch solche Ereignisse und durch solche Events.
Dass junge Menschen solche Erlebnisse haben, ist ja aber manchmal auch ein bisschen ein Hinschubsen. Es ist jetzt ein Schulkontext, von dem du sprichst, wo es da jemanden gibt, der oder die wahrscheinlich sagt, hey, wir fahren dahin. So, ja.
Und es ist eine freiwillige Entscheidung.
Ist es freiwillig? Ja, ja, okay. Ja. Das finde ich schon mal nochmal einen interessanten Punkt, weil wenn du jetzt sagst, pass auf, willst du eine Woche über die Alpen wandern oder wollen wir eine Woche Social Media machen, dann ist die Entscheidung ja meist dann doch nicht bei der Alpenüberquerung, bei vielen, ne? Bei ganz, ganz vielen. Und das ist ja, glaube ich, die große Frage, wie schafft man es, dann diese Erlebnisse überhaupt ja nicht nur zu kreieren, sondern wirklich eben die Menschen auch dahin zu bringen, dass sie sagen, das mache ich jetzt. So. Mhm. Und da ziehe ich all die Vorteile raus, die da drin stecken, ja? Die wir, glaube ich, sehen, die unbestritten sind. Braucht es da mehr Vorgaben, dass man sagt, pass auf, jeder sollte einmal in der Schullaufbahn oder keine Ahnung, können wir jetzt rumspinnen, ne? Wäre sicherlich hilfreich, oder?
Ich glaube schon, ja. Das ist natürlich auch ein Thema, welches uns irgendwie umtreibt und auch ein Thema, welches ja auch problematisch ist an vielen Stellen. Weil ich meine, alleine, wenn wir jetzt über die Alpen reden, trotz der Tatsache, dass wir jetzt dieses Jahr endlich einen Verein gegründet haben, also wir haben es jetzt offiziell gemacht und haben jetzt den Future Summit e.V., einen gemeinnützigen Verein gegründet, so dass wir auch Fördergelder beantragen, Stiftungen anschreiben können und. Ist natürlich eine schöne Sache, aber trotzdem kostet natürlich zum Beispiel so eine Alpenüberquerung immer noch Geld. Und auch nicht wenig, wenn man bedenkt, dass ja viele Schülerinnen und Schüler ja auch einen ganz anderen Hintergrund haben, wirtschaftlich, sozial, und sich sowas vielleicht nicht leisten können oder auch, wie du es ja auch gerade schon gesagt hast, erstmal gar nicht wissen, so was ist das überhaupt, ne? Da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf, will ich jetzt irgendwie überhaupt nicht machen. Das ist natürlich das erste Problem, ne? Man fördert so ein bisschen, ohne dass man es will, natürlich dann auch irgendwie immer die Eliten. Ja, deswegen primär erstmal ja, ich fänd's schon cool, wenn man solche Ereignisse, solche Veranstaltungen fest in die Schullaufbahn integrieren könnte. Dann sehe ich aber auch ein zweites großes Problem, die LehrerInnen sind teilweise echt überlastet oder zumindest an der Grenze ihrer Belastbarkeit, sodass es auch oft heißt, das muss ich auch nochmal ein dickes Lob an die Lehrerinnen und Lehrer, mit denen ich jetzt zum Beispiel diesen Alpine Climate Summit jedes Jahr immer wieder mache, es sind dann doch meist die gleichen, die machen das halt auch freiwillig, ne? Und investieren sehr viel Zeit und Mühe. Das noch über die Arbeitsbelastung hinaus zu tun, muss ja also, ist ja auch dann, im Prinzip ist es ein ehrenamtliches Engagement. Kann man auch nicht immer voraussetzen.
Ja, und es ist ja auch eine Gratwanderung letztlich zu sagen, pass auf, das musst du machen. Ja, du willst ja auch niemanden über die Alpen prügeln jetzt. Wäre ja auch total kontraproduktiv, weil es ja was Freiwilliges sein soll, ne? Weil du aus eigenem Antrieb letztlich ja sagen solltest, ich interessiere mich dafür, ich will das machen. Dennoch ist es, glaube ich, wichtig, dass diese Angebote da sind und dass auch der ein oder andere, die ein oder andere da mal ein bisschen hingeschubst wird. Und da können wir ja auch weggehen vom oder andere, ich sag mal, Bevölkerungsgruppen einbeziehen als jetzt nur Schüler, ja, weil ich sag mal, auch wir, es ist ja nicht so, dass wir nun alles toll und richtig machen, und auch in unserem Alter, in unseren Generationen, in anderen Generationen gibt es ja ganz viel, die es, naja, wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen zwischen, weiß ich nicht, 3-4 Tagen im Regen, ja, im deutschen Herbstwetter durch die Rhön zu ziehen, oder doch ein gemütliches Wochenende irgendwo Wellness und abends so ein paar Filmchen gucken, ja, auf dem Sofa, dann ist es ja auch nicht so, dass wir uns immer für die 3 Tage Regen entscheiden und dann da unsere Naturerfahrung machen. Da können wir uns ja auch nicht von frei machen. Aber ja, das sehe ich noch immer so als große Herausforderung. Wie schaffen wir das? So ein bisschen dieses Anschubsen, dieses in den Hintern treten, und guck doch da mal hin, und aber nicht jemandem das überzustülpen.
Total. Ich meine, weil Zwang erzeugt auch primär erstmal Ablehnung. Was man ja auch ganz klar sagen muss, wir reden jetzt hier von Natur in den Alpen. Das ist ja auch wiederum was Exklusives, weil ja auch, ja, die Menschen, die daran teilnehmen, körperliche Voraussetzungen mitbringen, psychische Voraussetzungen mitbringen müssen. Ich meine, Höhenangst ist durchaus auch ein Thema, ne? Um sowas überhaupt zu machen. Und da kann man jetzt niemanden zu zwingen. Das heißt, auf der einen Seite ist halt Zwang sowieso immer so ein Ding, wo ich mir immer denke, boah, da muss man echt vorsichtig sein, also sowas verpflichtend zu machen. Was schafft man denn? Ist auch eine weitere Herausforderung, woran jeder Schüler, jede Schülerin teilnehmen kann, ohne ein Risiko einzugehen. Ja, und dann ist so eine Tour auch durchaus mal schnell weich gewaschen, ne? Das kommt dann halt auch dazu. Und das ist so schwierig, dann auch Ereignisse zu schaffen, die dann aber auch wiederum cool sind. Weil auch so eine weich gewaschene Exkursion zu, keine Ahnung, zu irgendeinem Bauernhof in NRW, da komme ich jetzt her, ist halt mein Bundesland, ist halt auch langweilig. Alpen ist halt ein Abenteuer, ne? Damit holst du halt natürlich auch selbst die Schülerinnen und Schüler ab, die sich sonst in sozialen Medien rumtreiben, weil es ist halt mega Instagrammable, ne? Es ist halt immer toll, es ist ein Ereignis, in den Bergen zu sein. Geht natürlich auch nicht. Das heißt, das Bestreben bei uns im Verein jetzt zum Beispiel ist halt auch, dass wir jetzt ganz klar sagen, hey, wir müssen auch Ereignisse in unmittelbarer Umgebung schaffen, die A, nicht so teuer sind, vielleicht sogar umsonst, an denen jeder teilnehmen kann, egal mit welchen körperlichen und psychischen Voraussetzungen, die aber auch irgendwie cool sind. Weil, ey, ganz im Ernst, ich meine, Coolness, ne, aber ich weiß, als Schüler, ich muss mich ja nur in die Situation versetzen, ich erinnere mich an so viele Schulfahrten, da stand dann irgendwer, mit dem konnte ich mich gar nicht identifizieren, überhaupt nicht. Der war auch alles andere als cool. Er hat dann da irgendwas erzählt und ich fand es einfach scheiße, weil ich mich überhaupt nicht damit identifizieren konnte. Und das ist halt, glaube ich, irgendwie so ein Ding und die Herausforderung, wie schafft man Abenteuer halt hier in der Region, Ereignisse hier in der Region, wie vermittelt man Wissen, so dass es halt auch zugänglich bleibt und dass die da Bock drauf haben. Ist halt schwierig.
Ja, die Leute kannst du dir ja natürlich auch nicht schnitzen. Die kann man sich immer wünschen dann, dass es die gibt, ja, wo alle Schüler sagen und Schülerinnen, ah, wow, da höre ich auch zu. Und ich glaube, dass es ein Weg sein kann, einfach den SchülerInnen, generell Menschen, ja, jungen Menschen, älteren Menschen, mehr Eigenverantwortung auch zu geben und die selbst mehr machen zu lassen. Ja, also wirklich zu sagen, pass auf, hey, erarbeite es dir selbst, find es selber heraus. Wie soll dein Abenteuer aussehen jetzt die nächsten 3 Tage? Denk's dir selber aus. Mhm. Ja, mit allem, aller Offenheit dafür, was dann auch dabei entstehen kann. Die muss es natürlich auch geben. Ne? Das finde ich einen wichtigen Weg, aber natürlich auch einen, der nicht so einfach ist. Das sind in der Umsetzung auch zu schaffen. Ja. Aber möglich. Also.
Ja, da sind wir wieder bei dem Thema Mut. Ne? In so einer Situation müssen nicht nur die Schüler mutig sein, sondern auch die Lehrer und Lehrerinnen. Also ja, ich denke, das Persönliche, dass man halt mit Leuten zusammenarbeitet, die halt einen Draht zu den Schülern haben, ist halt, glaube ich, super wichtig. Deswegen haben wir ja, binden wir zum Beispiel einfach immer Studierende mit ein in die Projekte und auf der einen Seite haben die Studierenden dann den Vorteil, dass sie halt in ihrer Ausbildung, das sind alles angehende Lehrerinnen und Lehrer, schon einfach ja Erfahrungen sammeln auf solchen Veranstaltungen. Aber ich muss auch ehrlich sagen, wenn du jetzt irgendwie mich nimmst, mit meinen 44, du nimmst die Lehrer, die dabei sind, die sind meistens irgendwie so Anfang, Mitte 30. Und dann nimmst du eine Studentin oder einen Studenten, Mitte 20. Die sind natürlich an den SchülerInnen noch viel näher dran. Und das ist echt krass. Also ich finde das total schön zu sehen, wie nah die noch an den SchülerInnen sind und wie groß dann auch das Interesse ist, weil die halt sehen, so, die sind nur einen Schritt von uns entfernt. Wenn wir Abi machen, dann sind wir so wie die, ne? Das ist schon cool. Also so Verbindungslinien zu schaffen durch Menschen, die näher dran sind, damit habe ich zum Beispiel eine ganz tolle Erfahrung gemacht. Ja, und der nächste Punkt, über den wir ja auch schon gesprochen hatten, so wie gestaltest du so Tage, ne? Da ist natürlich Selbstständigkeit, haben halt einen Punkt, aber also Beispiel, mein Besuch auf dem Bauernhof in der, weiß gar nicht, 8. Klasse sah halt so aus, wir sind mit dem Bus hingefahren, sind dann den ganzen Tag da auf dem Bauernhof rumgelaufen, haben uns so ein paar Sachen angeguckt und sind dann wieder nach Hause gefahren. Das höchste der Gefühle war, dass wir Gummistiefel anziehen mussten, aber hey, ich meine, dein Thema waren immer Abenteuer in Deutschland, ne? Und ich wohne jetzt im Mittelgebirge, im Sauerland. Wir haben bei uns unten ein kleines Wasserschloss. Da ist ein Biohof dran angebunden. Eine wunderschöne Gegend mit wunderschönen alten Wäldern. Die haben immer schon sehr nachhaltig gewirtschaftet. Da stehen teilweise Sequoias rum und wirklich ganz alte Buchen- und Eichenbestände. Wunderschön. Da fließt die Glenne durch. Das ist so ein Bach. Da ist so viel Potenzial für Abenteuer, ne? Dann haust du eben nicht mit dem Bus wieder ab, sondern bleibst da 2 Tage. Pennst in einem Baumzelt überm Bach, baust einen Hängemattenpark auf für die Teilnehmenden und schläfst halt draußen. Alleine dadurch zeigst du ja schon so viel. Du zeigst, hey, Abenteuer findet nicht nur in den Alpen oder in Kanada oder sonst irgendwo statt. Machst ein Lagerfeuer abends. Da gibt's ja so viele Sachen, die man machen kann, sondern das Abenteuer ist auch vor der Haustür. Ich hatte jetzt wieder so ein Erlebnis. Ich habe mit meinem Sohn draußen geschlafen am Atlantik und irgendwann bin ich wach geworden. Darf ich jetzt so sagen, wenn er das hier jetzt hört, dann wird er mir wahrscheinlich dann irgendwann den Hals umdrehen. Aber und dann bin ich irgendwie kurz weggenickt und dann bin ich wach geworden und er hat geweint. Ich meine, er ist jetzt 11. Das war, glaube ich, sehr beängstigend auch, unter freiem Himmel zu schlafen, der rauschende Atlantik und so. Und da ist mir dann aber auch mal wieder bewusst geworden, allein in diesem draußen Übernachten steckt so viel Abenteuer. Das fordert viele Menschen so heraus und die gehen dann auch gestärkt aus so einer Situation wieder raus. Und dann kommen wir halt zu dem Punkt, das motiviert natürlich auch wieder. Dadurch zeigst du ja auch und gibst ja auch Skills weiter, ne? Jetzt, um mal weiterzudenken, du hast ja jetzt eine Schülerin, Schüler, pennt halt draußen. Das machst du ja dann auch nochmal. Die Idee taucht ja plötzlich auf. Die war ja vielleicht vorher gar nicht da. Hey, man kann auch bei uns in der Natur irgendwo draußen übernachten. Ne, die Idee existiert ja vielleicht gar nicht. Oder existierte. Und in dem Moment erweiterst du ja nicht nur die Komfortzone, sondern auch, du gibst ein neues Werkzeug für ein abenteuerlicheres Leben mit an die Hand. Eins. Und da gibt's ja noch viel mehr Werkzeuge, ne? Das waren jetzt zwei Bauernhofbesuche, die ich hier geschildert habe. Der eine, so wie ich ihn damals gemacht habe, der andere, so wie wir uns ihn vorstellen. Es geht abenteuerlicher und ich glaube, die Variante ist deutlich ansprechender auch. Und das musst du auch schaffen, auch Events schaffen, auf die Leute Bock haben, auch wenn sie dazu gezwungen werden.
Und wenn wir jetzt nochmal auf unsere und die älteren Generationen gucken, was ich auch immer wichtig finde, dass wir jetzt nicht nur über Schülerinnen und Schüler sprechen, von denen mit Sicherheit auch einige diesen Podcast hören, aber dann das Gros wird doch sicherlich ein Tick älter sein. Was bedeutet das für uns? Ganz oft ist es ja auch so, dass es darum geht, den jüngeren Menschen, ob es die eigenen Kinder sind oder jetzt im Umfeld, denen auch diese Möglichkeit, also die quasi freizugeben, sich von der eigenen Angst, die man vielleicht hat, freizumachen und sagen, ja mach, schlaf eine Nacht draußen. Ja, weil ganz oft wird es ja auch übertragen, das, was man selber denkt. Man sagt, ist vielleicht ein bisschen gefährlich, ja, das ist eine der intensivsten Erkenntnisse, die ich so habe, letztlich aus der Elternzeit der vergangenen, oder aus dem Elternsein der vergangenen 12, 14 Jahre, so alt sind ja meine Kinder jetzt, gerade als sie klein waren, zu sehen, wie ängstlich viele Eltern sind. vor allen Dingen auch und immer wieder Menschen, die ich vorher gekannt habe aus dem eigenen Umfeld, wo ich dachte, hey, die sind doch total cool, auf einmal werden die älter und werden total ängstlich. Und dass Kinder, ich habe das mitbekommen, immer wieder, dass Eltern Kinder aus dem Baum geholt haben, gesagt, kletter nicht auf den Baum, es ist zu gefährlich. Ich weiß noch genau in einer Situation auf so einem Spielplatz irgendwo in Süddeutschland, wo wir zu Besuch waren, da stand ein Junge oben und wollte an so einer, auf so einem Klettergerüst und wollte an so einer Stange runterrutschen. Unten stand der Vater und hat immer gesagt, mach es nicht, das schaffst du nicht, das schaffst du nicht. Und ich war wirklich aber ganz, ganz kurz davor hinzugehen, gesagt, bitte sag doch deinem, mach ihm doch Mut, ja, dass er das vielleicht schaffen könnte oder es ausprobieren kann. Also das gibt es ja ganz, ganz viel und das zieht sich durch und setzt sich fort, wenn die Kinder älter werden, wenn sie vielleicht auch selbst irgendwann junge Erwachsene werden. Ja, das, das auch ja, wir als diejenigen, die dann vielleicht die Eltern sind oder die Älteren sind, ja, Mut machen, ne? Oder zumindest dem Raum geben und sagen, hey, du darfst.
Wenn ich mir jetzt vorstelle, du hast eine Spielkonsole zu Hause, du hast die sozialen Medien, du hast irgendwie einen Rechner, YouTube, was auch immer, du hast halt irgendwie Netflix, was brauchst du dann noch? Also jetzt mal so gesehen, also für das Hirn. Und dein Dopaminhaushalt, ne, ist das doch perfekt, ist doch hervorragend. Kannst morgens aufstehen, kannst irgendeinen Scheiß essen, den man sich schnell mal eben irgendwie reinschieben kann, der meistens auch noch besser schmeckt, weil mehr Zucker drin ist, ne? Ist ja auch so eine Droge. Ist jetzt alles sehr überspitzt formuliert, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Und dann hängst du ein bisschen auf Insta rum, TikTok, guckst dir irgendwie Reels an, guckst, wie deine Beiträge geliked werden, da sind wir wieder beim Stichwort Dopamin. So, und dann guckst du dir ein paar YouTube-Videos an, abends noch irgendwie deine Serien auf Netflix, so, und sagen wir mal, einen unterhaltsamen Tag, ne? Also, das ist halt die eine Variante. Und das ist ja auch für uns als Erziehende oder erziehungsberechtigte Eltern, ist das ja auch oft eine einfachere Variante, muss man ja auch einfach mal so sagen. Ne? Für uns ist es auch oft einfacher, wenn wir dann da irgendwie sitzen, so, keine Ahnung, und wir haben Besuch und wollen uns in Ruhe unterhalten mit unserem Besuch, mit unseren Freunden, die halt vorbeikommen. Natürlich ist es einfacher zu sagen, ey, weißt du was, hier hast du mal mein Tablet, so geht mal nach nebenan und ihr könnt auch heute mal ein bisschen mehr gucken als nur eine halbe Stunde, weil du hast dann Ruhe. Das ist immer einfacher und es fordert von uns, glaube ich, enorm viel, diese Fähigkeiten, die du gerade genannt hast, auch in dieser Welt, in der es immer diese einfachere Variante gibt, auch herauszukitzeln. Aber es ist wichtig, dass wir das tun, weil diese Fähigkeiten, du hattest die Frage anfangs auch gestellt, diese Fähigkeiten sind da und auch die Begeisterungsfähigkeit ist noch da. Es ist jetzt keinesfalls so, dass eher im Gegenteil, dass die Kinder und Jugendlichen, die dann auf einmal zu solchen Ereignissen gezwungen werden, das kannst du auch aus deinen eigenen Erfahrungen berichten, die dann auf einmal irgendwie in die Natur geworfen werden, in Anführungszeichen, oder in den Bach, dass die das dann scheiße finden. Ganz im Gegenteil. Und diese Option muss man halt aufzeigen, dass es da noch diese andere physische Welt gibt, in die voll ist mit Abenteuern. Da sind überall Abenteuer. Man muss sie nur finden und man muss die Kreativität fördern, und den Wunsch fördern, diese Abenteuer auch zu entdecken. Da ist ganz viel Schönheit. Die Natur wird oft so dargestellt, als würde es an allen Ecken brennen. Ja, definitiv, aber es ist noch unglaublich viel Schönheit da. Und auch viel Gemeinschaft. Also diese Momente dann mit anderen Menschen zu erleben, mit seinen Freundinnen und Freunden zu erleben, ist halt was ganz, ganz Besonderes. Ne? Aber es ist nicht mehr selbstverständlich und da kommen wir wieder zu diesen guten alten Zeiten, weil da hatte man nur das, man kann es selber ja schon fast nicht mehr hören, ne? Da hatte man nur die Tür nach draußen und den Stock und das Schnitzmesser und sonst, ja, hat man halt heute nicht mehr, ist so. Und natürlich ist es einfacher, sich vor eine Konsole zu setzen und irgendwas zu zocken. Wir sind doch dafür verantwortlich, dass es eben nicht in die Richtung läuft, das ist doch unsere Verantwortung. Und
André, vielen Dank. Lass uns doch mal, du hast das vorhin schon so in Aussicht gestellt, in ein paar Jahren nochmal sprechen. Also vielleicht nicht erst in 3-4 Jahren, zwischendurch gerne auch wieder. Aber ja, an dem Thema so ein bisschen dranbleiben und schauen, was sich da entwickelt und was du entwickelst, welche Erfahrungen du machst, welche ich mache. Wie du schon sagst, es ist wichtig, dass letztlich jede Generation sich da auch an die eigene Nase fasst und guckt, wo kann man Vorbild sein, ja, wo kann man vielleicht Möglichkeiten schaffen und nicht nur die eine irgendwie auf die andere schimpft und sagt, ja, ihr macht's aber falsch. Also danke für den Input jetzt heute auch nochmal. Der ja, und das finde ich eigentlich immer sehr schön, jetzt gar nicht so viele Lösungen hier auf den Tisch gelegt hat, sondern einfach vielleicht auch Dinge angestoßen hat, Fragen in den Raum geworfen hat, die es dann in irgendeiner Form zu beantworten gilt. Auch nicht von uns beiden, sondern von jedem für sich und von uns allen zusammen. Vielen Dank.
Ja, danke dir für die Einladung.
Und vor allen Dingen viel Spaß in den Alpen jetzt.
Danke.
Ja, vielen Dank, André, und vielen Dank euch fürs Zuhören. Wie wir das immer handhaben hier im Podcast, weiterführende Links und Infos, die findet ihr im Newsletter, der diesen Podcast begleitet. Der erscheint immer am Wochenende, auch diese Woche. Da wird es dann Infos und Links zu zwei Folgen geben, denn am Donnerstag gibt es ja diese Woche nochmal eine neue Folge. Und natürlich packe ich da auch einen Link rein zu dem Verein, den André gegründet hat, Future Summit, in dem es um nachhaltige Bildung geht, um Angebote für Schulen und darum, junge Menschen für die Natur zu begeistern. Was ich da auch reinpacke, ist natürlich nochmal ein Link zu Fram Science and Travel, wo auch wir als schon ein bisschen ältere Menschen in Anführungszeichen in den Genuss kommen können, das, was André so schneidert und backt in der Manufaktur, in der Reisemanufaktur, dann auch in Anspruch zu nehmen und dadurch auch eine neue Perspektive zu gewinnen auf unsere Umwelt, auf die Landschafts- und Kulturräume, die uns so umgeben. Abonnieren könnt ihr diesen Newsletter unter christoförster.com/frei raus. Und bis wir uns zum nächsten Mal hören, wünsche ich euch eine gute Zeit.